Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger herzlich willkommen. Das Bundesschiedsgericht der AfD hat den Parteiausschluss des brandenburgischen Politikers Kalbitz bestätigt. Das hat die Partei vor einer guten halben Stunde mitgeteilt. Was bedeutet das für die AfD? Wie geht es in dem Streit weiter? Dazu gleich ein Gespräch mit unserem beobachtenden Korrespondenten. Urlaub in Zeiten der Corona-Pandemie. Viele sind in diesem Jahr zu Hause geblieben, viele aber sind auch verreist. Seit heute können sich Urlaubsrückkehrer auf mehreren Flughäfen in Deutschland kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Diskutiert wird nun auch noch über einen Pflichttest. Das wird dann Thema sein. Die Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali, dringt auf Ermittlungen der Bundesanwaltschaft zu den NSU 2.0 Drohmails. Nach hessischen Angaben sind bislang 69 Drohschreiben mit diesem Absender registriert worden und darauf gehen wir dann auch kurz ein. Mit einem Livestream im Internet statt buntem Straßenumzug ist der 42. Christopher Street Day in Berlin heute erstmalig online gestartet. Wie das genau ablief, erfahren Sie. Abschließend dann unsere Sportberichterstattung und im Anschluss hören Sie in unserem Hintergrund ab 20:40, warum die Hohenzollern Entschädigung fordern. Ja, Andreas Kalbitz, also nicht mehr Mitglied der AfD. Der AfD-Bundesvorstand hatte den Brandenburger Fraktionsvorsitzenden ja im Mai aus der Partei rausgeworfen. Der Grund, Kalbitz habe bei seinem Parteieintritt eine frühere Mitgliedschaft in einer inzwischen verbotenen rechtsextremen Organisation und bei den Republikanern nicht angegeben. Kalbitz bestreitet das. Nun ist in Stuttgart heute das Bundesschiedsgericht der AfD also zusammengekommen, um über diesen Parteiausschluss zu beraten. Kalbitz und Parteichef Meuthen waren beide persönlich auch dort. Meuthen ist ja der Auffassung, dass Kalbitz in der Partei keine Zukunft hat. Und vor etwa einer Stunde dann kam die Meldung, wie schon gesagt, dass das Bundesschiedsgericht am Parteiausschluss festhält. Henry Bernhard verfolgt das für uns. Und Herr Bernhard, der Ausschluss Kalbitzes nun bestätigt. War die Entscheidung auch für Sie als Beobachter absehbar?
Ja, sie war eigentlich von allen Seiten so erwartet worden, außer vielleicht von Jörg Meuthen. Das Bundesschiedsgericht hatte ja schon vor Wochen, als Kalbitz einen Eilauftrag auf Aussetzung des Ausschlusses gestellt hatte, ihm nicht recht gegeben, hat gesagt, der Ausschluss ist rechtmäßig, auch im Eilverfahren. In AfD-Kreisen sah man das als Zeichen, dass das Bundesschiedsgericht bei seiner Entscheidung bleibt und dass Kalbitz ab heute nicht mehr AfD-Mitglied ist. Und es war ja in den letzten Wochen eher unklar, ob Kalbitz überhaupt noch Mitglied ist oder nicht, da das Landgericht Berlin wiederum eine andere Entscheidung, eine vorläufige Entscheidung getroffen hatte. Und jetzt haben wir die absurde Situation, dass ein Landes- und Fraktionsvorsitzender einer Partei ausgeschlossen wurde. Das gab es, glaube ich, noch nie in der deutschen Parteiengeschichte.
Und da bleibt natürlich auch die Frage, wie das jetzt weitergeht. Bleibt Kalbitz jetzt außerhalb der Partei tatsächlich stehen?
Endgültig ist es erstmal in der Partei geurteilt worden, denn das Bundesschiedsgericht ist die höchste innerparteiliche Instanz. Aber nun kann er natürlich ordentliche Gerichte anrufen, das wird er auch tun, das hat er immer gesagt. Ich habe eben noch mal mit ihm telefoniert, er sagte, es bleibt dabei. Jetzt geht es an das Landgericht Berlin, das ja auch sich für sein einstweiliges Verbleiben in der Partei erstmal ausgesprochen hatte vor einigen Wochen. Und Parteienrechtler sind sich eigentlich recht einmütig, gehen sie davon aus, dass das Landgericht Berlin den Rauswurf rückgängig machen wird, da es gegen das Parteiengesetz verstößt, da es damit nicht vereinbar ist. Und Kalbitz hatte ja kein reguläres Parteiausschlussverfahren, sondern seine Mitgliedschaft wurde annulliert, weil er bei der Aufnahme in die Partei über frühere Mitgliedschaften in rechtsextremen Organisationen falsche Angaben gemacht haben soll oder keine Angaben. Die Papiere wiederum sind verschwunden. Der Bundesverfassungsschutz behauptet, Beweise über diese Mitgliedschaften zu haben. Wenn er aber jetzt dort siegt vor dem Landgericht Berlin, ist die Frage, wie sich der Bundesvorstand um Jörg Meuthen dann weiter verhalten wird.
Das ist dann auch die Frage, was dieser Rauswurf für die AfD insgesamt bedeutet. Was sagen Sie?
Das ist erstmal ein Punktziel für Meuthen. Er will ja den Einfluss der Rechtsradikalen bekämpfen, da die Beobachtung der ganzen Partei durch den Verfassungsschutz droht. Und das schreckt ja manche Mitglieder und auch Wähler ab. Und der erste Schritt war ja damals die Auflösung des Flügels, den er erzwungen hatte. Aber es ist auch eine Zerreißprobe für die AfD. Denn die Flügelleute um Kalbitz und Höcke sind im Osten sehr stark. Und da, wo der Flügel stark ist, ist auch die AfD sehr stark. Die haben auch heute noch in Umfragen um die 20-24% der Wählerstimmen. Und Kalbitz und Höcke werden jetzt ihre Leute mobilisieren und zum Sturm auf Jörg Meuthen. blasen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob er das überstehen wird. Und es ist auch fraglich, ob er den Bundesvorstand davon überzeugen könnte, weiterzugehen in die nächste Instanz oder auch ein Parteiausschlussverfahren anzustrengen, wenn Kalbitz jetzt vor dem Landgericht in Berlin siegen würde. Also das ist eine ziemliche Zerreißprobe und da geht er auf ziemlich dünnen Eis, der Jörg Meuthen.
Eine Zerreißprobe einerseits und auch die Frage, was es für diesen aufgelösten Flügel bedeutet, für diejenigen, die dann noch in dieser Strömung sich bewegen.
Naja, es ist eine formale Schwächung erstmal für den Flügel oder für den ehemaligen Flügel, muss man ja sagen, für die Rechtsradikalen in der Partei. Es könnte ein Boomerang sein und wichtig ist natürlich auch, Kalbitz ist nur einer der Rechtsextremen in der Partei und die AfD, vor allem im Osten, trägt ja starke rechtsradikale, fremdenfeindliche, auch rassistische Züge und solange zum Beispiel Björn Höcke in Thüringen Vorsitzender bleibt, ist der Schritt von Jörg Meuthen überhaupt nicht überzeugend. Man muss ja auch bedenken, Kalbitz wurde nicht wegen seiner Rechtsradikalität heute herausgeworfen, sondern wegen früheren Mitgliedschaften. Das heißt, über starke rechtsextreme Strömungen in der Partei heute möchte Jörg Meuthen nicht reden oder kann er nicht reden, weil es zu gefährlich wäre. Und das macht die Gesamt-AfD sehr angreifbar für den Verfassungsschutz.
Henry Bernhard mit den Einschätzungen zum AfD-Schiedsgericht zu Kalbitz Ausschluss aus der Partei. Danke Ihnen für diese Einschätzung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO meldet einen bislang noch nicht dagewesenen Anstieg der Zahl der Corona-Neuinfektionen. Mehr als 284.000 Menschen wurden demnach weltweit innerhalb von 24 Stunden neu registriert. Ein halbes Jahr ist es inzwischen her, dass in Deutschland der erste Coronavirus-Fall bestätigt wurde. Und gerade steigt ja auch hier die Zahl der Neuinfektionen wieder etwas deutlicher an. Liegt das womöglich auch am Reiseverkehr? Es wird weiter darüber diskutiert, wie mit den Urlaubsrückkehrern umgegangen werden soll. Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio fasst uns diese Debatte zusammen. Bereits seit heute können sich Urlaubsrückkehrer auf mehreren Flughäfen in Deutschland kostenlos auf das Virus testen lassen. Pflicht ist es noch nicht.
Aus dem sich testen lassen sollen, könnte für Urlaubsrückkehrer schon bald ein sich testen lassen müssen werden. Einen Tag, nachdem die Gesundheitsminister von Bund und Ländern den Beschluss fassten, dass sich Urlaubsrückkehrer künftig kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können und es damit auch möglichst sollen, bestätigt Gesundheitsminister Jens Spahn im Deutschlandfunk, dass auch eine Pflicht für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten eingeführt werden könnte.
Ja, wir prüfen auch, ob es rechtlich möglich ist. Das ist ja ein Eingriff in die Freiheit, jemanden zum Test zu verpflichten. Und wir sehen, dass Gerichte sehr genau schauen, zu Recht übrigens in einem freien Rechtsstaat, dass jeder Eingriff verhältnismäßig ist. Wir prüfen also auch eine rechtliche Verpflichtung.
Das ginge weit über das hinaus, was gerade erst gestern beschlossen wurde. Wer als Urlauber mit dem Flugzeug wieder nach Deutschland einreist, soll schon am Flughafen einen Abstrich machen können. Das gilt auch für Rückkehrer, die nicht aus einem Risikogebiet heimkehren, wobei diese Personen nicht am Flughafen, sondern in anderen Teststellen, etwa Gesundheitsämtern, getestet würden. Wer mit dem Auto zurückkommt, soll in Grenznähe stichprobenartig kontrolliert werden. Insgesamt soll die aktuelle Teststrategie aber sicherstellen, jeden Rückkehrer binnen 3 Tagen auf eine Corona-Infektion hin zu testen. Hintergrund sind die wieder steigenden Infektionszahlen. Heute meldete das Robert-Koch-Institut 781 Neuerkrankungen, gestern waren es 815, nachdem in den Tagen zuvor immer nur um die 500 oder weniger Fälle gezählt wurden. Deshalb bekommt Spahn für seinen Vorstoß, eine Corona-Testpflicht einzuführen, auch Rückendeckung von Virologen, etwa Gerd Fädgenheuer von der Uniklinik Köln.
Wir wissen, dass Testen eine ganz wichtige Maßnahme ist, die in der Kontrolle der Epidemie eine große Rolle spielt. Und hier würde ich mich wirklich nicht auf die Freiwilligkeit verlassen.
Die Urlaubsrückkehrer als neue Risikogruppe haben die deutsche Politik alarmiert. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer spricht schon von der 2. Corona-Welle, das Robert-Koch-Institut von sehr beunruhigenden Zahlen. Und für Gerd Fädgenheuer reichen diese schon jetzt aus, um eine Testpflicht für Heimkehrer vorzuschreiben.
Wenn man im Urlaub war, auch in Ländern, die dann jetzt steigende Zahlen haben, dann hat man einfach die Pflicht und der Staat hat meines Erachtens auch die Pflicht, das dann zu kontrollieren, dass wirklich alles getan wird, um eine Ausbreitung zu verhindern. Der Anstieg, das ist eben das Beunruhigende. Und hier würde ich nicht mehr nur auf Freiwilligkeit setzen.
Wachsam ist auch Gesundheitsminister Jens Spahn, der im Urlaub am Bodensee hautnah miterlebt, wie Urlaubsrückkehrer die Fallzahlen wieder hochgehen lassen. Auch Spahn zählt die Neuerkrankungen genau mit und appelliert eindringlich an die Vernunft. auch im Urlaub.
Achtsam bleiben, Abstand halten, wo es geht, Hygieneregeln einhalten, Alltagsmaske insbesondere im geschlossenen Raum tragen und tatsächlich eben auch, wenn auch nur ein Verdacht da ist, ein ungutes Gefühl, im Zweifel testen lassen. Weil wir sehen in der Welt, USA, Brasilien, Russland, diese Pandemie ist noch da und sie ist mehr denn je im Gange. Wir haben ja in Deutschland manchmal den Eindruck, wir haben die Dinge bis hierhin gut geschafft. Ja, das haben wir. Und damit sind wir irgendwie durch. Nein, das sind wir ausdrücklich nicht.
Der Beitrag von Theo Gias. Urlaub in Corona-Zeiten, da ist es ratsam, das Infektionsgeschehen in der Region zu beobachten, in der man sich gerade befindet. Wir richten den Blick kurz nach Oberösterreich. Da sind in einem Ferienort vermehrt Coronavirus-Infektionen festgestellt worden. Sirjan Govedaritsa hat die Zahl und sagt uns, wer genau betroffen ist.
Im Tourismusort St. Wolfgang am Wolfgangsee in Oberösterreich sind mindestens 29 Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Bei den Infizierten handelt es sich um 26 Auszubildende aus der Tourismusbranche, die ihre Sommerpraktika in mehreren Hotels und Gaststätten im Ort absolvieren, zwei ihrer Vorgesetzten und eine Kontaktperson. Laut Landeskrisenstab sind insgesamt 7 Hotels betroffen und 3 Gaststätten. Unter Besuchern und Gästen gäbe es soweit bekannt keine Infektionen, heißt es vom Krisenstab. Nach Angaben des Bürgermeisters von St. Wolfgang, Franz Eisel, sind inzwischen weitere rund 140 Tourismusmitarbeiter getestet worden. Die Ergebnisse erwarte man im Laufe des Sonntags. Bis sie vorliegen, hat die Gemeinde St. Wolfgang auf ihrer Homepage Bewohner, Gäste und Tourismusmitarbeiter aufgerufen, möglichst zu Hause bzw. in den Unterkünften zu bleiben. Im Ort sind nach Angaben des Bürgermeisters zurzeit etwa 500 bis 800 Gäste. Sie können sich ohne Voranmeldung bei einer Drive-In-Station des Roten Kreuzes auf Kosten des Landes testen lassen. Die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger sagte im ORF-Radio, die Nachverfolgung der Betroffenen in St. Wolfgang habe gut funktioniert und die Infizierten seien rasch isoliert worden. Alarmismus sei deswegen fehl am Platz.
Sirjan Govedaritsa über den Corona-Ausbruch in Oberösterreich. Die USA sind stark betroffen von der Corona-Pandemie. Nicht nur, dass die Zahl der Infizierten weiter stark steigt und die Versorgung der Erkrankten in manchen Regionen kaum noch gewährleistet werden kann. Auch die Wirtschaft leidet, trotz Lockerungen der Corona-Auflagen. In diesem Monat haben auch wieder mehr Menschen einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Julia Kastein berichtet aus Washington über die Folgen dieser anhaltenden Krise in den USA. So stehen etwa Millionen Menschen vor der Zwangsräumung. Ein Beispiel.
Lisa Pardia aus Houston in Texas kann es nicht fassen, dass sie mal in so eine Situation kommt.
Never thought I'd be in this situation ever.
Im März hat die alleinerziehende Mutter erst ihren Job verloren und jetzt ihr Haus, erzählt Lisa im Lokalfernsehen. Ihr Vermieter hat sie rausgeklagt, sie schuldet ihm über $11,000. Jetzt weiß sie nicht, wie es für sie und ihre Tochter weitergehen soll.
So I have to get my things out of here and then we have to figure out what's gonna happen next.
Erst der Job weg und dann die Wohnung. Dieses Schicksal droht in der Corona-Krise Millionen Mietern in den USA. Der Kongress hatte in seinem Milliardenhilfspaket zwar ein dreimonatiges Moratorium auf Räumungsklagen für Mieter beschlossen, die in Sozialwohnungen oder vom Staat subventionierten Immobilien leben, 12 Millionen Haushalte oder ein Drittel aller Mietobjekte in den USA. Aber dieses Moratorium ist jetzt ausgelaufen. Die Folgen könnten verheerend sein, warnt Matthew Desmond von der Princeton University im Radiosender NPR.
In a moment where the home is the safest thing we can do.
Ausgerechnet jetzt, wo das Haus der sicherste Ort ist, um sich vor dem Virus zu schützen, den Leuten das Dach über dem Kopf zu nehmen, das wird die Krankheit und das Leid nur noch vergrößern.
Schon vor der Corona-Krise wurden jährlich fast 4 Millionen Mieter aus ihrer Wohnung geklagt. Familien unterhalb der Armutsgrenze müssen oft 70% ihres Einkommens nur für Miete ausgeben, sagt Desmond.
Wenn man so viel für Miete ausgeben muss, dann braucht es kein Riesennotfall sein, sondern dann reicht schon eine Kleinigkeit, damit du dein Zuhause verlierst.
Wie schon bei der Ansteckungsgefahr, der Schwere der Erkrankung und den Todesraten gilt in der Corona-Krise. Latinos und Afroamerikaner sind von Zwangsräumungen besonders bedroht. Über die Hälfte von ihnen wohnt zur Miete, während 3/4 der weißen Amerikaner ein eigenes Haus besitzen. Bis zu 20 Millionen Mieter in den USA könnten bis zum Jahresende ihre Häuser verlieren, warnt auch die American Bar Association. wenn die Politik nichts unternimmt. Die Demokraten im Kongress wollen das Moratorium auf Zwangsräumungen bis zum nächsten Frühjahr verlängern und auf alle Mietverträge ausdehnen. Auch finanzielle Hilfen für Mieter und Vermieter soll es geben, Teil eines weiteren Billionenhilfspakets. Noch aber haben die Verhandlungen mit den Republikanern nicht einmal begonnen. Der Chef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, appellierte deshalb diese Woche eindringlich an seine konservativen Kollegen.
Work with us to get something done.
Arbeitet mit uns zusammen, damit wir das hinkriegen. Aber die Republikaner sind weder untereinander noch mit dem Präsidenten einig. Ihren Vorschlag für ein weiteres Hilfspaket haben sie deshalb noch gar nicht präsentiert. Der republikanische Chef im Senat, Mitch McConnell, erklärte vor ein paar Tagen nur, welche Themen ihm besonders wichtig sind.
Kids, Jobs and Healthcare.
Kinder, Jobs und Gesundheitsvorsorge. Das Thema Zwangsräumung erwähnte er gar nicht. Dabei ist der Druck groß. Ende des Monats läuft auch die wegen Corona beschlossene Erhöhung der Arbeitslosenhilfe aus. Das wird die Not vieler Mieter noch erhöhen. Für Lisa Pardia aus Houston gibt es jetzt schon andere Hilfe, eine Spendensammlung im Internet. Gut $25.000 sind bei GoFundMe schon zusammengekommen. Genug, um die Mietschulden zu bezahlen und für sich und die Tochter eine neue Wohnung zu suchen.
Sie muss also nicht mehr fürchten, ohne Bleibe dazustehen, anders als viele andere US-Amerikaner. Julia Kastein berichtete darüber. Die Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Amira Muhammad Ali, dringt auf Ermittlungen der Bundesanwaltschaft zu den NSU 2.0 Drohmails. In unserem Interview der Woche spricht sie von einer bedrohlichen Situation.
Ich bin ja eine von sehr vielen, die eine Droh-E-Mail bekommen haben. Es wird ermittelt natürlich jetzt in dieser Sache. Es sind sehr, sehr viele Strafanzeigen auch gestellt worden. Es ist natürlich eine bedrohliche Situation, weil wir leider wissen, dass es in der Vergangenheit schon an vielen Stellen nicht nur bei Drohungen geblieben ist, sondern dass dem auch Taten gefolgt sind.
Sagt Amira Muhammad Ali, Fraktionschefin der Linken im Bundestag. Und das ganze Interview können Sie morgen hier bei uns im Deutschlandfunk ab kurz nach 11 Uhr hören. Clubs und Diskotheken zu, Partys finden dennoch statt, dann eben draußen, in Parks, auf öffentlichen Flächen. In Frankfurt am Main ist das am vergangenen Wochenende am Opernplatz eskaliert. Es kam zu Ausschreitungen. Polizisten wurden aus der Menge der Feiernden heraus mit Flaschen angegriffen, als sie laut Polizei einen Verletzten bergen wollten. Nun also das erste Wochenende nach diesen Krawallen. Die Stadt hatte angekündigt, bei erneuten Ausschreitungen hart vorzugehen. Nina Michalk hat das gestern Abend beobachtet. Auf dem zentralen Opernplatz haben sich wieder Gruppen versammelt. Es blieb aber friedlich.
Die Stimmung auf dem Opernplatz in Frankfurt ist ausgelassen und friedlich. Einige hundert Menschen haben sich versammelt, um zu feiern. Deutlich weniger als in den letzten Wochen. Die meisten haben Verständnis für die Maßnahme.
Wir finden uns in keiner Weise eingeschränkt, weil die Polizei macht ihren Job.
Das war so in der letzten Zeit der schönste Platz, also so, wo man einfach ausleben konnte. Also
ich kann es verstehen, auf jeden Fall, dass sie diese Maßnahmen hier eingegriffen haben.
Ich würde hier ein Alkoholverbot einführen.
Zum ersten Tag der Opernplatzräumung sind auch Vertreter der Stadt gekommen, um sich ein Bild zu machen. Oberbürgermeister Feldmann hat dafür seinen Urlaub unterbrochen.
Wir hatten ja am letzten Samstag sehr viele Gäste, auch von außerhalb hier, so als etwas unfreundliche, eher Krawalltouristen, Gewalttäter, die sich gegen Polizisten gewandt haben, sich untereinander geprügelt haben. Das brauchen wir nicht in Frankfurt. Deshalb zeigen wir heute hier Flagge.
Alles verläuft friedlich, bis eine Gruppe lautstark gegen die Polizei protestiert. Der Vorwurf: Racial Profiling.
Was sagen Sie dazu? Racial Profiling, was hier die ganze Zeit passiert?
Die Polizei habe in der Stadt gezielt Menschen mit Migrationshintergrund kontrolliert. Der Oberbürgermeister sucht das Gespräch.
Wie stehen Sie zu Racial Profiling?
Ich bin dagegen, aber ich bin dagegen, dass man einfach sagt, in der Stadt, in der die Migranten die Mehrheit sind, dass das der Alltag ist. Ich sage, es ist nicht so, dass die Polizei darauf gedrillt ist.
Auch Polizeipräsident Beresville weist Racial Profiling in Frankfurt von sich, räumt aber ein, dass die Kontrollen wegen der Randale am vergangenen Wochenende nun zugenommen haben. Gegen 8 Randalierer wird derzeit ermittelt.
Es ist nicht so, dass die Polizei der Hautfarbe nach kontrolliert, sondern unsere Arbeit zielt darauf ab, Straftaten aufzuklären, Gefahrensituationen zu verhindern. Und in dieser Arbeit sind wir heute Abend natürlich schon dabei, zu schauen, ob vielleicht der ein oder andere auftaucht, der letzte Woche dabei war, und kontrollieren, um zu schauen, ob der auf den Videobildern, die wir haben, zu erkennen ist und dann eventuell dann eben Überprüfungen erfolgen.
Kurz vor Mitternacht geht es dann los. Große Einsatzwagen des Technischen Hilfswerks rücken an. Die Polizei erläutert die Verordnung per Lautsprecher.
Gemäß § 31 des Gesetzes.
Riesige Flutlichter werden aufgestellt. Sie sollen die Arbeit der Polizei erleichtern. Die Stadtreinigung rückt an. Manchen ist das zu viel.
Ich finde, dass es nicht zur Deeskalierung beiträgt. Es ist klar, dass irgendwie was gemacht werden muss. Aber man müsste mehr vermitteln da kommen und nicht einfach sagen, so, ja, hier, wir sperren. Das macht keinen Sinn, weil die gehen dann zum nächsten Platz und dann da dann das Problem.
Sicherheitsdezernent Frank ist dennoch zufrieden. Der Platz leert sich, es gibt keine Randale.
Wir wollten nicht martialisch auftreten, aber ganz am Ende muss es ja funktionieren, nach dem, was hier passiert ist. Muss es ja auch ein Signal geben, das ist eben kein Platz für Krawall. Und ich glaube, das Signal ist auch deutlich geworden heute.
Um 1 Uhr ist der Opernplatz geräumt. Die Polizei hat ihn mit Sperrbändern markiert. In den Seitenstraßen stehen Einsatzwagen, falls dann eben doch noch etwas passieren könnte.
Nina Michalk über polizeikontrolliertes Feiern in Frankfurt. Es ist erst 20 Jahre her, dass die Bundeswehr per Erlass die Diskriminierung homosexueller Soldaten beendet hat. Bis dahin mussten diese mit unehrenhaften Entlassungen rechnen. Nun sollen die Betroffenen rehabilitiert werden. Claudia Plass kennt die Pläne.
Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer von der CDU will Soldaten entschädigen, die in der Vergangenheit wegen ihrer Homosexualität dienstrechtlich benachteiligt wurden. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und beruft sich dabei auf einen entsprechenden Gesetzentwurf. Demnach soll die Entschädigung nicht auf mögliche Sozialleistungen angerechnet werden. Anfang Juli hatte das Verteidigungsministerium angekündigt, einen Gesetzentwurf zur Rehabilitierung von homosexuellen Soldaten vorzulegen. Dabei soll es nach Ministeriumsangaben insbesondere um Männer gehen, die aufgrund einvernehmlicher sexueller Handlungen truppendienstlich belangt und verurteilt wurden. Bis Ende der 1960er Jahre waren homosexuelle Handlungen eine Straftat. Sie beschäftigten auch die Bundeswehrgerichte. Soldaten mussten in den Anfangsjahren der Bundeswehr auch damit rechnen, degradiert oder entlassen zu werden. Erst im Jahr 2000 wurde die institutionelle Diskriminierung von Homosexuellen bei der Bundeswehr beendet. Der Gesetzentwurf, der eine Entschädigung vorsieht, soll nun im September offiziell vorgestellt werden.
Claudia Plass über die Pläne der Verteidigungsministerin, die bei der Opposition heute übrigens auf Zustimmung gestoßen sind. Kramp-Karrenbauers Pläne seien richtig und überfällig, erklärte etwa Tobias Lindner von den Grünen. Und auch der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburger begrüßte die Ankündigung der Ministerin als sehr erfreulich. Eine aufrichtige Entschädigung seien wir den Opfern der staatlichen Diskriminierung schuldig. Zum grundsätzlichen Kampf gegen Trans- und Homophobie hat heute Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, aufgerufen. In einer Videobotschaft zur Eröffnung des digitalen Christopher Street Days des CSDs prangerte er auch in Deutschland anhaltende Übergriffe gegen Transmenschen und Homosexuelle an. Der Christopher Street Day erinnert ja an den Aufstand in der Schwulenbar Stonewall Inn vor mehr als 50 Jahren in der Christopher Street in New York. Dabei setzten sich die Gäste damals gegen willkürliche Polizeikontrollen zur Wehr und daraus entstand dann der internationale Demonstrationstag, der in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie anders ausfallen muss als in den vielen Jahren zuvor, in denen er bunt und ausgelassen mit zahlreichen Umzügen durch die Städte begangen wurde. Michael Hölzen hat sich das angesehen, wie der Berliner CSD in diesem Jahr abgehalten wurde.
An den 42. CSD in Berlin werden sich die Beteiligten mit gemischten Gefühlen erinnern. Die Organisatoren müssen sich streng an die Corona-bedingten Auflagen halten. Am Neuendorfplatz, normalerweise Epizentrum des Berliner CSD, gab es in diesem Jahr nur ein kleines Bühnenprogramm. Mitorganisator Reinhard Tohle musste vor der Bühne auf der Straße Kreuze auf die Fahrbahn sprühen.
Ja, es sind genau 500 Kreuze, nämlich wir haben eine Demonstration angemeldet heute mit 500 Teilnehmern. Und da wir im Rahmen der Corona-Pandemie bestimmte Auflagen haben, müssen wir eben auch sicherstellen, dass es nur 500 werden.
Eng wurde es da aber nicht im Laufe des Tages. Der 42. CSD hat fast ausschließlich digital stattgefunden. Im Haus der Statistik in Berlin-Mitte legten DJs auf, fanden Performances statt, alles ohne Besucher, aber dafür gestreamt ins Internet. Es gab zwar ein paar kleinere Außenveranstaltungen, aber die Organisatoren haben die nicht an die große Glocke gehängt.
Wenn wir sagen, wir machen eine kleine Demo, dann wird diese kleine Demo, ich schätze mal, mindestens 150.000 Menschen anziehen. Und das wollten die Ordnungsbehörden nicht und das müssen wir respektieren und akzeptieren.
Sagt Jasmin Semken, Mitglied des Berliner CSD-Vorstandes. Denn offenbar hatte es im Vorfeld eine klare Ansage der Polizei gegeben.
Die Polizei hätte das konsequent beendet. Also das haben die uns angekündigt und das wird auch im Kiez so sein. Die Polizei wird das konsequent beenden, wenn eine Sogwirkung entsteht. Und das würden wir gerne aus Gesundheitsschutzgründen, ich möchte auch nicht, dass irgendjemand sich ansteckt oder krank wird, und auch aus PR-Gründen nicht gerne haben.
Eine Demonstration und zog dann aber doch noch durch die Berliner Innenstadt. Der seit 2013 stattfindende Deichmarsch, der eigentlich am Vorabend des Christopher Street Days stattfindet. Dana Müller zu den Schwierigkeiten, in Corona-Zeiten eine Demonstration regelkonform durchzuführen.
Klar, also wir sagen immer wieder, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, im Lauti immer wieder durch, bitte haltet die Abstandsregeln ein. Wir mussten ein Hygienekonzept einreichen, anders als all die anderen Jahre. Wir empfehlen, die Masken auf jeden Fall zu tragen, aber schwierig sind natürlich Baustellen, wo es sich staut, aber unsere Ordnerinnen sind dabei, zwischendurch immer mal zu gucken und die Leute darauf hinzuweisen, bitte haltet etwas Abstand, im Gegensatz zu sonst.
Der Protest zog unter anderem an der ungarischen Botschaft unter den Linden vorbei, um gegen die homophobe Politik des Landes zu demonstrieren. Jasmin Semken vom CSD-Vorstand wünscht sich jedenfalls, dass der diesjährige CSD eine einmalige Veranstaltung bleibt.
Ich glaube, der funktioniert einmal ohne Publikum und ich hoffe, dass wir das ab nächstes Jahr wieder ganz normal und analog und in gewohnter großer Form am Kudamm haben werden. Er funktioniert jetzt einmalig, weil er funktionieren muss, aber nicht, weil wir das dauerhaft so haben wollen.
CSD in Corona-Zeiten. Michael Hölzen berichtete aus Berlin. Gleich 18.35 Uhr, Zeit für den Sport mit meiner Kollegin Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Ja, heute nicht der große Wettkampftag, aber Sportnachrichten gibt es natürlich trotzdem.
Ja, richtig. Für Fußball-Bundesligisten ist es das gleiche Spiel wie vor der Sommerpause. Zum Trainingsauftakt stehen Corona-Tests an. Beim Europa-League-Achtelfinalisten VfL Wolfsburg war jetzt einer positiv. Burkhard Tillner.
Vor dem Trainingsauftakt musste das Trainerteam des VfL Wolfsburg eine Hiobsbotschaft verkraften. Kevin Mabu wurde bei dem Standardtest vor dem ersten Training positiv auf Covid-19 getestet. Der 25-jährige Schweizer ist momentan beschwerdefrei und befindet sich bis auf Weiteres in Quarantäne. Die Tests der Spieler und des Trainerstaffs waren so gelegt, dass es keinen Kontakt zwischen den einzelnen Personen gab, sodass das erste Training stattfinden konnte. Sicher ausfallen wird Mabu damit für das Europa-League-Spiel in Kiew am 5. August gegen Schachtar Donetsk, bei dem der VfL ein 1:2 aus dem Hinspiel wettzumachen hat.
Keine Spiele, heißt das dagegen für rund 11.000 andere Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt. Genau jetzt hätte nämlich das Eröffnungswochenende der Olympischen Sommerspiele in Tokio stattgefunden. Die sind bekanntlich erst einmal verschoben auf das nächste Jahr. Alles ist in der Schwebe und einige Athletinnen und Athleten haben berichtet, wie diese Verschiebung ihnen erst einmal sportlich den Stecker gezogen hat. Wie es dem Hockeynationalspieler Tobias Hauke ging, das hat er gerade dem Deutschlandfunk erzählt.
Bei mir war das eigentlich nicht so. Also das liegt vielleicht auch an dem fortgeschrittenen Alter und vielleicht auch an der Verletzungshistorie, die ich in den letzten Jahren seit 2016 quasi eigentlich, also nach den Olympischen Spielen fing das so ein bisschen an.
In Rio?
Genau, hatte. Habe ich eigentlich keinen Tag auch richtig Pause gemacht. Also ich habe weiter trainiert, weil ich auch wusste, dass es meinem Körper wahrscheinlich anders als bei Mitte 20 eben nicht so wahnsinnig gut tut, wenn man jetzt erstmal 3 Monate Leerlauf lässt. Sondern habe gesagt, solange jetzt für mich die Entscheidung noch nicht getroffen ist, ob ich die Olympischen Spiele nochmal spiele oder nicht, gehe ich erstmal davon aus, meinen Körper auf Top-Niveau zu halten. Habe versucht, das so auch durchzuziehen. Und dafür, muss ich auch sagen, bin ich auch irgendwie Sportler aus Leidenschaft. Das bringt mir auch viel zu viel Spaß, als dass ich es nur in Anführungsstrichen für die Olympischen Spiele aufmache. Und dementsprechend hatte ich die sportliche Motivation, die hat mir eigentlich gar nicht gefehlt. Es hat einfach nur ein Ziel auch gefehlt, ne? Was natürlich schon dann ein paar Prozent am Ende des Tages ausmacht, wenn man weiß, am 24. Juli ist irgendwie das größte sportliche Ereignis. Das ist natürlich eine andere Motivation, als wenn ich weiß, ich trainiere für mich so ein bisschen, ohne zu wissen, wofür jetzt eigentlich am Ende ist.
Hockey-Nationalspieler Tobias Hauke. Das ganze Interview mit ihm gibt es in Sport am Samstag nach 19.10 Uhr. Weitergemacht hat auch Hürden-Europameisterin Gesa Felicitas Krause, wenn auch ihr Umgang mit der Corona-Krise ein anderer war. Michael Spindler berichtet.
Am Anfang war Gesa Krause dem Coronavirus immer einen Schritt voraus. Als in Europa die Fallzahlen stiegen und erste Einschränkungen kamen, weilte sie in Kenia im Trainingslager. Von dort ging es direkt in die USA, weshalb sie vom Einreisebann aus Europa nicht betroffen war. Spätestens mit der Rückkehr nach Deutschland und der Olympia-Absage musste sie sich dann aber den harten Realitäten stellen und neue Ziele definieren.
Es war dann schon irgendwann blöd, wo man sagte, okay, wofür trainiere ich eigentlich noch? Und jetzt, wo dann endlich ein paar Wettkämpfe feststehen, da ist die Motivation ganz schnell wieder zurück und ich habe weiterhin fleißig gearbeitet und deswegen glaube ich auch, dass ich in diesem Jahr dann doch auch noch schnell rennen kann.
Aktuell befindet sich Gesa Krause im Höhentrainingslager in Davos. Internationale Titelkämpfe gibt es in diesem Jahr nicht. Die nationalen Meisterschaften vor leeren Rängen werden wohl der traurige Höhepunkt dieses Sommers sein. Trotzdem ist sie in der aktuellen Situation auch dafür dankbar.
Ursprünglich wäre ich ja um die Jahreszeit jetzt auch hier gewesen und von hier dann direkt nach Tokio gereist. Jetzt reise ich nach Braunschweig zu den deutschen Meisterschaften. Das ist schon ein bisschen ein anderer Gedanke, aber ich bin jetzt erstmal froh, dass überhaupt noch Wettkämpfe in diesem leicht merkwürdigen Jahr anstehen.
Ihr großes Ziel, die olympische Medaille in Tokio, hat sie nicht aus den Augen verloren.
Ich hoffe einfach, dass ich meinen Traum verwirklichen kann. Dafür werde ich alles geben und aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das heißt, ein Jahr später macht für mich in dem Sinne eigentlich keinen großen Unterschied.
Und bis dahin heißt es jetzt erstmal Braunschweig statt Tokio für Gesa Felicitas Krause. Am 11. Oktober kehrt die Formel 1 an den Nürburgring zurück. Das ist seit gestern bekannt. Mirko Markfurt, Geschäftsführer der Nürburgring GmbH, hofft darauf, dass es mit Zuschauerinnen geht, freut sich aber erstmal überhaupt über den Zuschlag.
Ja, man muss sich teilweise noch kneifen, dass wir es tatsächlich geschafft haben, die Formel 1 wieder nach 7 Jahren zurück an den Nürburgring zu holen. Und ja, es ist einfach ein tolles Gefühl. Unsere Strecke ist weiterhin Grade 1 zertifiziert. Das heißt, wir können eigentlich sofort loslegen. Natürlich müssen ein paar Schönheitsreparaturen noch gemacht werden, ganz klar. Aber dadurch, dass wir ja auch grundsätzlich wieder im Rennbetrieb sind, zwar noch ohne Zuschauer, brauchen wir gar nicht so viel machen.
Comeback für den Nürburgring, das war Mirko Markfurt von der Nürburgring GmbH.
Und das war der Sport mit meiner Kollegin aus der Sportredaktion Marina Schweizer. Die Informationen am Abend gehen damit langsam zu Ende. Ich verweise noch auf den Kommentar nach 19 Uhr. Da geht es dann um die steigenden Spannungen zwischen den USA und China nach Konsulatsschließungen in beiden Ländern. Ich bin Petra Einsminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Samstagabend.